Wir haben es heute Morgen schon von Julika gehört. Merlin hat es eigentlich letzten Sonntag ganz, ganz wunderbar angesagt. Wir feiern heute eine Taufe und zwar so richtig mit Untertauchen. Und weil wir die Taufe so feiern mit Taufbecken und Untertauchen, sind wir auch heute hier zu Gast, wo das möglich ist, bei den Baptisten. Einige von uns wissen das vielleicht nicht ganz so genau. Der Name Baptisten kommt ja vom griechischen Baptizo, taufen, untertauchen. Wir sind also auf jeden Fall hier am richtigen Ort gelandet für das, was wir heute vorhaben. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir hier heute zu Gast sein dürfen und mit euch feiern dürfen. Großartig, dass ihr auch einfach mit dabei seid und mit uns feiert. Danke. Mit dem Untertauchen sind wir tatsächlich auch schon so mitten im Thema drin. Ja, also was ist uns an diesem Untertauchen, an diesem Ritual, an dieser Symbolik, die ja da auch dahinter steckt, so wichtig, dass wir dafür extra den Raum wechseln? Ja, wofür steht das, dieses Untertauchen, dieses Wiederauftauchen, und warum ist das so bedeutsam für uns? Ich würde sagen, erstmal ist diese Taufe ja so ein Zeichen für den Beginn des Glaubens. Ja, der Beginn des Glaubens, und ich würde sagen, das, womit alles anfängt im Glauben, auch immer und immer wieder für uns alle, ist Folgendes. Also in der Taufe lassen wir uns fallen in die Arme Gottes im Vertrauen darauf, dass Gott uns auch auffängt und dass er uns wieder aufrichtet. Ja, mit dem Untertauchen lassen wir sozusagen unser altes Leben los, im Vertrauen darauf, dass wir unser Leben wieder neu von Gott als Geschenk empfangen, bekommen und dann auch wieder auftauchen. Und nur damit da wirklich keine Missverständnisse aufkommen, ich glaube nicht, dass das so tatsächlich irgendwie magisch in dem Moment passiert, wo man jetzt unter das Wasser taucht und so. Ja, das ist hier kein magisches Wasser, glaube ich zumindest nicht, sondern die Taufe ist einfach nur ein sichtbares Zeichen für das, was innerlich in einem Menschen eigentlich schon längst passiert ist. Ja, dass jemand begonnen hat zu glauben, dass jemand das eigene Leben losgelassen hat im Vertrauen auf Gott und um es als Geschenk von Gott tatsächlich wieder neu zu empfangen. Und so eine Taufe, die ist vielleicht auch erstmal irgendwie was so ein bisschen seltsam wirkt, was ein bisschen absurd und komisch und groß auch wirken kann. Ja, was passiert da so genau, gerade wenn man das zum ersten Mal so miterlebt, irgendwie auftauchen, untertauchen, neues Leben. Was ist eigentlich los hier? Ich finde, das ist aber auch jedes Mal was ganz Besonderes, was richtig Schönes und Wertvolles, was da zum Ausdruck kommt, dass so was Neues anfängt, ja, dass so ein Mensch beginnt zu glauben und auf eine ganz neue Art und Weise lebendig wird. Es ist so schön, das mitzuerleben und da heute auch Teil von zu sein. Und in der Predigt heute will ich einfach versuchen, das so ein bisschen zu umschreiben, was denn da genau passiert, wenn ein Mensch zu glauben beginnt, was da anders ist, was so neu ist an diesem neuen Leben, was wir da feiern. Und ich finde das gar nicht so leicht, das zu beschreiben, aber ich will es trotzdem mal versuchen. Ich glaube, ein Punkt, wo dieser Unterschied spürbar wird, ist, dass wir unser Leben im Normalfall eigentlich nicht als was verstehen, was wir loslassen, worüber wir Kontrolle abgeben, sondern als was, was wir greifen müssen, ja, als was, wo wir müssen das Leben beim Schopf packen, wir versuchen möglichst viel Kontrolle irgendwie zu bekommen, wir müssen im Zweifelsfall vielleicht sogar irgendwie darum kämpfen oder uns holen, was uns zusteht, weil es irgendwie ja auch umstritten ist, uns jemand das nehmen will oder so. Vielleicht ist es auch was, woran wir uns sogar irgendwie mit letzter Kraft noch irgendwie klammern müssen. Kann ganz unterschiedliche Gründe haben, ganz unterschiedliche Lebensphasen und Situationen. Ja? Das heißt, dass wir das Leben auskosten wollen, dass wir es in vollen Zügen genießen wollen. Das heißt, dass wir vielleicht für einen geliebten Menschen, für eine bestimmte Sache auch leben und uns da voll einsetzen, uns vielleicht auch verpflichtet fühlen. Oder sei es, dass wir was erreichen wollen, ja? Dass wir Ziele irgendwie haben, die wir greifen wollen, die wir schaffen wollen im Leben, dass wir was hinterlassen wollen vielleicht auch. Oder sei es auch, dass wir was vom Leben erwarten, ja, dass wir uns vielleicht auch was von den Menschen in unserem Leben erwarten, dass wir unser Glück finden wollen und so gut wie möglich irgendwie greifen wollen. Ja, wie auch immer, es gibt ganz unterschiedliche Geschichten und Wege, wie wir das versuchen. Und ich finde das an sich total gut und toll, und dafür sind wir ja auch hier, so unseren tiefen menschlichen Sehnsüchten und Bedürfnissen irgendwie nachzugehen. Aber ich glaube, es ist dann so ein Charakteristikum unseres alten Ichs, wie Paulus das hier beschreibt, im Text Vers 13, dass es nie zufrieden ist mit dem, was das Leben so hergibt, dass es immer noch mehr braucht und immer mehr klammert und greifen will, immer mehr kämpft, immer mehr auch irgendwie getrieben ist und uns sogar immer wieder auch so ein schlechtes Gewissen macht, dass wir jetzt gerade nicht das Beste aus unserem Leben gemacht haben, was auch immer das ist, was auch immer wir darunter uns vorstellen. Und es gibt ein Zitat von dem Autor David Foster Wallace, der dieses Jagen nach dem Leben, nach dem, was das auch mit uns macht, finde ich sehr, sehr schön auf den Punkt bringt. Es ist aus einer Rede an College-Studenten bei ihrem Abschluss. Für die hat er das gehalten, bevor sie, wie er sagt, sozusagen ins wirkliche Leben entlassen und geschickt werden. Und er beschreibt dieses Greifen nach dem Leben als eine Art von Anbetung. Ich zitiere ihn kurz, ihr könnt das auch im Programmheft ganz vorne mitlesen. Er sagt, es gibt keinen Nichtglauben. Jeder betet etwas an. Wenn Sie Geld und Güter anbeten, wenn hierin für Sie der wahre Sinn des Lebens liegt, dann können Sie davon nie genug kriegen, nie das Gefühl haben, Sie hätten genug. Wenn Sie Ihren Körper, die Schönheit, erotische Reize anbeten, dann werden Sie sich immer hässlich finden. Und wenn sich Zeit und Alter bemerkbar machen, werden Sie 1000 Tode sterben, bevor man Sie dann wirklich unter die Erde bringt. Wenn Sie Macht anbeten, werden Sie sich schwach und ängstlich fühlen und immer Macht über andere brauchen, um die eigene Angst in Schach zu halten. Wenn Sie Ihren Intellekt anbeten und als schlau gelten wollen, werden Sie sich am Ende dumm vorkommen, als ein Hochstapler, dem man jeden Augenblick auf die Schliche kommt und so weiter. Für mich ist dieses Zitat eine der besten Beschreibungen dessen, was Schuld heute mit uns macht. Ja, ich glaube, da beschreibt er so Dynamiken, in denen wir heute das spüren, wovon Paulus schon vor Tausenden von Jahren geschrieben hat, als er sagt, ihr wart tot aufgrund eurer Schuld. Ihr wart tot, weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Und ich finde, Schuld ist so ein Thema oder so ein Begriff, bei dem lohnt es sich mal ein bisschen genauer hinzuschauen, mal ein bisschen einzuhaken. Ja, also was hat Schuld mit diesem Zitat jetzt genau zu tun? Ich glaube, dass da tatsächlich hinter diesem Wort viel mehr steckt, als das, was wir so spontan denken. Und ich glaube, gerade auch in unserem Kontext hier als Kirche ist der Begriff Schuld oft irgendwie so ein Elefant im Raum, weil er doch auch immer wieder verwendet wurde und verwendet wird, um Menschen irgendwie Druck zu machen, um Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, um sie irgendwie auch zu manipulieren und sie abhängig zu machen. Darum geht es in diesem Bibeltext nicht. Darum geht es im christlichen Glauben nicht. Darum geht es in der Kirche nicht. Und darum geht es ganz besonders auch bei der Taufe nicht. Und ich sage das deshalb so deutlich, weil ich das immer wieder, sowohl bei Menschen, die das schon lange kennen, die mit dem Glauben aufgewachsen sind, als auch bei Leuten, denen das fremd ist oder für die es vielleicht so etwas ganz Neues ist, an das sie sich vielleicht gerade erst rantasten, immer wieder auf dasselbe Missverständnis stoße. Nämlich das Missverständnis, dass wenn ein Mensch einsieht, dass sie vielleicht irgendwie Fehler im Leben gemacht hat, dass sie schuldig geworden ist und jetzt Christ werden will, sich taufen lassen will, da merke ich, Leute denken immer wieder, egal ob es jetzt um sie selber geht oder auch ob sie das beobachten, es geht jetzt in erster Linie darum, diese Fehler, diese Schuld irgendwie zu bereuen und zwar so lange zu bereuen und so tief zu bereuen und so ernsthaft zu bereuen, bis Gott dann irgendwann sagt, ja, ich glaube, okay, ja, jetzt hat sie den Punkt erreicht, wo sie genug bereut hat, und jetzt kriegt sie auch so ein goldes Ticket in den Himmel. Ja, jetzt darf sie auch dazu gehören, jetzt bekommt sie auch das neue Leben. Bisschen überspitzt formuliert, jetzt ist ihr schlechtes Gewissen groß genug, dass sie sich durch die Qual ihrer Reue verdient hat, jetzt auch glauben zu können. Das ist nicht, worum es hier heute geht. Ich finde, das ist ein sehr oberflächliches Verständnis von Schuld. das uns nicht zum Loslassen ermutigt, sondern das uns letztendlich sagt, krieg du mal dein Leben erstmal selber in den Griff. Dann kannst du dazugehören. Dahinter steckt so eine Art von Frömmigkeit manchmal, die Paulus hier tatsächlich auf das Schärfste attackiert. Ja, also so nach dem Motto, du hast dich falsch verhalten, du hast Schuld auf dich geladen, du hast Regeln gebrochen, also bereu das und versuch das nächste Mal besser zu machen. Ich finde, dieser Umgang mit Schuld, diese Art von Frömmigkeit ist letztlich nichts anderes als ein weiterer Punkt auf der Liste von David Foster Wallace, die wir gerade gehört haben. Ja, man könnte das fortsetzen und formulieren als bete eine solche Frömmigkeit an, versuch so zu sein, die sich so eine Frömmigkeit, die sich daran erschöpft, einfach alle Regeln so gut wie möglich zu befolgen und einzuhalten. Und du wirst immer ein schlechtes Gewissen haben, immer von Schuldgefühlen getrieben sein, dich ständig fragen, diese nagende Frage im Hinterkopf haben, ob du es eigentlich wert bist, dass Gott dich überhaupt beachtet, geschweige denn, dass er dich liebt. Oder wie Paulus das in Vers 23 dann formuliert, das mag weise wirken, weil es Hingabe, Demut und strenge körperliche Disziplin verlangt, aber es ist letztlich ohne Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Ja, es geht um das menschliche Geltungsbedürfnis dabei letztlich. Am Ende ist das ein Verständnis von Schuld, das Gott völlig ausklammert, ihn völlig vergessen hat bei der ganzen Sache. Denn wenn es Gott gibt, dann ist unsere erste, dann ist unsere größte und dann ist unsere tiefste Schuld ja Gott gegenüber. Und zwar, dass wir nicht ihn anbeten, nicht bei ihm unser Leben suchen, es uns von ihm schenken lassen, sondern nach all diesen anderen Dingen greifen, Erfolg, Schönheit, Sicherheit, von denen ich gerade gesprochen habe. Und weil all diese Dinge nicht Gott sind, sind schöne und gute Dinge, aber sie sind nicht Gott. Und deshalb können sie nie das halten, was wir uns von ihnen versprechen. Im schlimmsten Fall fressen sie uns sogar bei lebendigem Leibe auf. Ja, vielleicht kennt ihr das. Je mehr wir irgendwie versuchen, nach was zu greifen, desto mehr ringt uns das durch die Finger. Je wichtiger uns irgendwas oder irgendjemand ist, desto mehr ergreift das auch irgendwie Besitz von uns, macht uns abhängig, macht uns unfrei. Und zwar so sehr, dass wir dann mehr und mehr anfangen zu klammern, zu krampfen, vielleicht zu kämpfen und uns neben Gott auch schuldig machen an unseren Mitmenschen, an unserer eigenen verletzlichen Seele und an der Welt, in der wir leben. Die sogenannte wirkliche Welt der Männer des Geldes und der Macht, schreibt David Foster Wallace, läuft wie geschmiert, dank dem Öl aus Angst, Verachtung, Frustration, Gier und Selbstverherrlichung, Schuld, würde ich sagen, die unsere fehlgeleitete Anbetung mit sich bringt. Und das heißt, wenn ich Sven hier im Taufbecken gleich fragen werde, bekennst du die Schuld, die dich trennt von Gott und deinem Nächsten, dann frage ich nicht, gibst du zu, dass du auch nicht immer alle Regeln eingehalten hast, dabei womöglich sogar dich selbst und andere Menschen irgendwie verletzt hast und bereust du das auch so wirklich, ja, so ganz tief drin, so echt? Sondern ich frage, erkennst du, wie all die Dinge, denen wir so nachjagen, die wir anbeten, die uns immer wieder auffressen und unfrei machen, die uns in Angst, Frustration und so weiter stürzen, dass das ist, was uns gefangen hält und bist du bereit, das loszulassen? Versteht ihr, wie tief diese Frage nach der Schuld geht? Und versteht ihr hoffentlich so ein bisschen inzwischen auch mehr, warum dieses Untertauchen so unglaublich wertvoll und wichtig ist? Ja, das zeigt, das macht sichtbar, wenn wir unser altes Leben loslassen, untertauchen, dann nehmen wir all diese Dynamiken, all diese Anklagen, die da auch mitschwingen, ja, die Liste der Anklagen, dieses du bist nicht genug, du hast nicht genug und so weiter. All unsere Schuld nehmen wir mit unter Wasser und sie taucht nicht wieder mit uns auf. Sie ist tot und beerdigt. Wir tauchen wieder auf. Wir sind frei, unser Leben ist neu. Wir empfangen unser Leben ganz neu als Geschenk von Gott. Wir müssen uns nicht mehr nach Schönheit, was auch immer, Erfolg und so weiter, an das Leben klammern, uns danach ausstrecken, sondern wir werden beschenkt. Und das ist so ein ganz anderes Lebensgefühl, es ist ein neues Leben, es ist ein ganz anderes Selbstverständnis auch. Wie kann das sein? Ja, wo kommt das her? Worin liegt die Kraft, die das bewirkt, die das entstehen lässt? Ich habe das ja schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass das in diesem Moment durch das Wasser tatsächlich irgendwie magisch unsere Schuld abgewaschen wird oder so. Ich glaube, die Kraft, die diese Erneuerung bewirkt, die diesen Neuanfang für uns möglich macht, ist die bedingungslose, die grenzenlose, die nie aufhörende Liebe Gottes. Das ist die Liebe, die sichtbar wird am Kreuz von Jesus, der selber Gott ist, der für uns gestorben ist, der sich für uns hingegeben hat und der auch wieder auferstanden ist. Und letztlich machen wir in der Taufe nichts anderes, als das nachzuvollziehen, was Jesus da schon für uns gemacht hat. Ja, als Jesus am Kreuz hingerichtet wurde, hat er freiwillig und bewusst sein Leben losgelassen, sein Leben hingegeben, wurde begraben, so richtig untergetaucht in den Tod, 3 Tage lang. Und Gott hat ihn da wieder rausgeholt, er ist wieder aufgetaucht und ist auf eine ganz neue Art und Weise lebendig geworden. Und mit der Taufe hängen wir uns da dran, identifizieren wir uns damit. Ja, wie das Paulus ja auch, der kann überhaupt gar nicht aufhören, das hier im Text auch zu betonen, dass wir mit Christus gestorben sind, mit Christus begraben sind, mit Christus zu neuem Leben auferweckt, mit ihm, sagt er nochmal, lebendig gemacht worden sind. Und weil Jesus eben Gott ist, hat er die Kraft, uns da alle mitzuziehen, unsere Schuld, alles, was uns anklagt, all diese Dynamiken, alles, was uns unfrei macht, mit sich in den Tod zu reißen und für immer zu beerdigen. Und ich finde, das macht so einen Unterschied in dem, wie wir über uns selber denken, in unserem Herzen auch. Es stellt einfach alles auf den Kopf. Ja, wir sagen uns, wenn ich schön bin, dann bin ich liebenswert. Gott sagt uns, ich liebe dich. Das macht dich unendlich schön. Wir sagen uns, wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich wer. Gott sagt uns, du bist schon lange wer. Und alles, was es wert ist in deinem Namen, in deinem Leben, dass man es Erfolg nennt, das entsteht daraus, wie ich dich gemacht habe, zu wem ich dich gemacht habe. Wir sagen uns, wenn ich stark bin, ja, dann bin ich sicher. Gott sagt uns, bei mir bist du sicher. Bei mir bist du sicher und das macht dich stark. Wir sagen uns, wenn ich alles unter Kontrolle hätte oder zumindest so ein bisschen im Griff hätte, dann muss ich keine Angst mehr haben. Gott sagt zu uns, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Könnte man noch weiter fortsetzen, diese Liste. Das ist so ein ganz anderes, neues Leben und Lebensgefühl. Grundsätzlich anders. Und ich will gar nicht sagen, dass das nicht weiter umkämpft ist. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht plötzlich alles mit einem Fingerschnipsen gut wird. Ja, es wird auch weiter so sein, dass wir die Stimme Gottes, die wir vielleicht auch schon mal gehört haben, die wir schon mal an uns rangelassen haben, die uns schon mal ganz tief bewegt hat, dass wir sie wieder vergessen, dass sie untergeht in all den anderen Stimmen, die so auf uns einreden, manchmal auf uns einschreien, in uns, außerhalb von uns auch. Das ist nicht einfach plötzlich mit einmal alles weg. Aber auch das, dafür ist die Taufe so unglaublich wertvoll, weil sie eben ein sichtbares Zeichen ist, ja, wo Sven gleich merken wird, dass er so richtig nass wird und das spüren kann. Und auch für uns was, wo wir das alle sehen können, dieses Zeichen, wie ich das gerade beschrieben habe, und uns erinnern können an das, was Gott für uns gemacht hat, oder das vielleicht auch zum ersten Mal erahnen können, was für ein Leben da möglich ist. Ja, so ein neues Leben, in dem die Stimme Gottes diejenige ist, die zählt. Das ist auch schon alles, was ich heute sagen will. Ganz kurz noch zum Abschluss. Sollte sich irgendjemand gefragt haben in dieser Predigt, wie das eigentlich gerade in unsere aktuelle Predigtreihe passt, dazu, was wir als Kirche sind, was uns als Kirche ausmacht, will ich nur ganz kurz sagen, dass dieses neue Leben möglich ist, dass Gott uns das geschenkt hat und dass wir das durch den Glauben, durch das Vertrauen an ihn, durch das Dranhängen an Jesus haben können. Das ist das Evangelium. Und das ist das, was bei uns im Zentrum steht. Das ist das, was unsere Mitte ist. Das ist das, was uns zusammenhält. Das ist das, worum es immer und immer wieder gehen wird, was uns ausmacht als Kirche. Das ist ein Kernwert des Projekts Kirche. Das Evangelium, noch so ein griechisches Wort, heißt gute Nachricht. Das Evangelium im Zentrum und nichts anderes. Ich freue mich auf die Taufe. Amen.